Kauf deinen Strom nicht irgendwo. Kauf deinen Strom in Göttingen. Denn Göstrom ist nicht nur Energie aus der Steckdose. Er ist viel mehr. Er kann Sporthallen beleuchten, Kultur fördern und Menschen helfen. Mit Göstrom bleibt die Energie da, wo sie gebraucht wird. In Göttingen.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Wie bewegen wir uns in und außerhalb von Grenzen? Was für Hindernisse nehmen wir auf der Suche nach Freiräumen in Kauf? Und wie sehr lassen wir uns von ihnen bedrängen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich heute unsere Reihe im Gespräch mit Franziska Eschlimann und Nicola Bongard vom Boatpeople-Projekt. Mit ihnen erkunden wir das Szenario mitten am Rand und die Stückcollage aus drei Bühnenerzählungen, die auf der Werkraumbühne des Boatpeople-Projekt Premiere hat. Franziska, Nicola, mitten am Rand heißt euer Projekt mit dem Boatpeople-Team und es bringt Menschen miteinander ins Gespräch, die hier in der Region leben. Nahe der ehemaligen DDR-Grenze, also in Duderstadt oder in der Gemeinde Gleichen und dann auch in Friedland, wo das Thema Grenze, Grenzerfahrung noch eine ganz andere Bedeutung kriegt. Mit welchen Ideen oder Assoziationen seid ihr gestartet beim Thema Grenze?
Also du hast jetzt die ehemals innerdeutsche Grenze angesprochen. Natürlich ist das ein ganz wesentliches Moment. Aber noch vorausschickend ist es doch so, dass wir sowieso als Boatpeople immer mit Menschen an Grenzen und in Grenzsituationen spielen, entwickeln und Projekte machen. Jetzt ist es im ländlichen Raum, aber wir machen ja auch viel in der Weststadt, da gibt es ja auch Grenzen. Ne? Menschen, die an der Grenze sind oder eben am Rand sind.
Wo Grenzen gezogen werden, wo, politische, soziale,
ja, oder die
wie
ausgegrenzt
auch immer.
Sind an Möglichkeiten, an Beteiligungsmöglichkeiten, an Fähigkeiten, an Bildungszugang und so weiter. Oder auch an mit Handicaps, ne?
Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr seid jetzt hier in der Region unterwegs, was habt ihr für rein lokale oder regionale Grenzerfahrungen, wenn wir jetzt erstmal die Schauplätze betrachten? Friedland oder wie ist das Leben in Gleichen oder in Duderstadt? Was für Erfahrungen bringen dann die Mitspielenden aus den jeweiligen Orten mit?
Aber das sind natürlich die Fragen, die am Anfang standen. Ganz am Anfang stand ein Arbeitstitel. Der war Grenzen im Kopf. Das ist ja der berühmte Arbeitstitel, wenn man noch gar nicht genau weiß, worauf das alles hinausläuft. Die Beteiligten vom Boatpeople-Projekt und haben mich mit engagiert. Ich glaube, die ersten Schritte waren, welche Dörfer könnten wir ansteuern?
Welche Verbindungen bestehen schon? Wir hatten ja schon Verbindungen im Landkreis auch. Zum einen durch dieses Projekt, das wir 2018, glaube ich, gemacht haben, dieses Dorfprojekt. Da warst du auch Dramaturgie, wo zum Beispiel jetzt in dem Projekt Leute von damals auch wieder beteiligt sind. Mit Friedland haben wir ja schon ganz lange Connections auch in verschiedenen Formen. Und Duderstadt, da gibt es auch eine Connection.
Genau, es war auf jeden Fall klar, es soll ein Projekt mit Menschen vom Land sein, also Umkreis von Göttingen, wenngleich Göttingen mit reingenommen wird. Aber deswegen steht auf dem Plakat auch mit Land und Stadt Göttingen. Und dann haben jeweils ein Teamer, eine Teamerin in Duderstadt, in Friedland und in Gleichen mit Menschen geprobt, die sich gemeldet haben. Auf natürlich die Aushänge, die dann stattfinden, die Anfragen, die Werbung machst du mit beim Projekt. Und da sind eben so und so viele Leute, ich glaube es sind jetzt 21 Beteiligte, die wirklich jetzt auch manifest dabei sein werden. Ich bin halt dann immer gehopst zwischen den einzelnen Proben und habe mir angeguckt, was da entsteht. Und das Thema ein bisschen angeteasert. Und da betrifft das natürlich politische, aber vielleicht auch körperliche Grenzen, vielleicht psychologische, gesellschaftliche, manifeste Grenzen. Und dann haben sie sich jeweils was gemeinsam erarbeitet.
Es gibt drei Projekte, das sind halt drei Formen der Spurensuche.
Genau.
Unter dem Aspekt Grenzen im Kopf. Um was sie im Alltag bedeuten, im Lebenszusammenhang.
Genau.
In Duderstadt ist ja der Blick auf die Zukunft gerichtet. Also ich will meine Grenzen quasi loswerden. Vielleicht mein altes Leben. Ich habe noch Fantasien und mit denen ziehe ich jetzt los und finde vielleicht einen anderen Lebensraum. Und dann muss ich bestimmte Grenzen in mir, Vorbehalte, erstmal loslassen.
Ja, in Duderstadt ist es ein Science-Fiction geworden. Das wusste man ja auch nicht von Anfang an. Das war ja keine Setzung, aber so ist es gekommen. Und natürlich haben wir ja Grenzen. Es ist ja so, wir können uns ja 100-mal überlegen, ich möchte im nächsten Leben das und das sein. Im Science-Fiction kann man sagen, da gibt es ein sogenanntes Veränderungsinstitut, das macht das möglich. Die Fiktion macht es möglich und dann haben sie tatsächlich eine Fabel entwickelt mit dem Regisseur Hans Kaul.
So als Fantasie, wie möchte ich vielleicht viel lieber leben?
Genau.
Also die eine Figur als langjähriger Zirkusdirektor möchte sich lieber irgendwie häuslich wohlfühlen, als dauernd auf Wanderschaft zu gehen. Dann gibt es den Verwaltungsangestellten, der so viele Biografien letztlich über Akten erlebt hat und sagt, ich möchte eigentlich auch die Leute erleben, die tagsüber nicht zu sehen sind. Ich mache jetzt ein Späti auf. Dann begegnen mir ganz andere Schicksale. Oder die Frau, die sagt, okay, ich bin erfolgreich beruflich, aber meine Zwillingsschwester gräbt mir im Prinzip immer das Wasser ab. Die will Astronautin werden. Oder eine Lkw-Fahrerin, die vielleicht nur jemand Vertrautes und Nähe sucht. Und da zeigt sich bei allen Vieren, dass sie eigentlich nach einem Gegenüber suchen. Als ob das so die eigentliche Sehnsucht ist, die dann sozusagen experimentell einer Laborsituation durchdekliniert wird.
Na gut, das ist deine Interpretation, dass die jetzt ein Gegenüber suchen. Es wird da ja auch nochmal gezeigt, dass die Bedürfnisse, die sie haben, auch einen Marktwert haben. Weil wir haben ja alle Bedürfnisse und wollen uns verändern und dass da Leute wie die in dieser Veränderungsbehörde möglicherweise die Gelegenheit sehen, sie auszusaugen. Aussaugen spielt ja in Science Fictions eh immer viel eine Rolle und auch hier wird es dann ein bisschen gefährlich und abstrus für die Menschen, die diese Wünsche haben und die können auch mal auf die Idee kommen, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, das eigene Leben zurücklassen zu wollen.
Was das im Endeffekt bedeutet, sich auch von Erinnerungen zu verabschieden, von einer Vergangenheit, die Teil des eigenen Lebens ja immer bleibt, um dann durch eine Veränderungsschleuse davon abgeschnitten zu werden. Und siehe da, so toll ist das Gefühl dann auch nicht.
Jedenfalls in diesem Science Fiction ist es mindestens ambivalent. Und wir können ja nicht 1,5 Stunden nur diese Geschichte erzählen. Da könnte man ja noch viel mehr Aspekte mit verarbeiten, ne? Das Gute, das Schlechte. Und hier geht es schon sehr um das Bedauern auch. Und aber auch schon, finde ich, das Gedankenspiel, was wäre das für ein Leben, das ich, wenn ich das könnte, haben wollen würde vielleicht. Mhm. Das wird halt angetickt.
Es spricht ja auch sehr viel Fantasien und Visionen an und gleichzeitig hat es ein genaues Augenmerk für die Modalitäten von KI. Also wenn ich mir alles zurechtrechnen kann oder formatieren kann, was macht das dann mit mir? Das ist ja so ein Punkt, der bei Grenzen im Kopf oder Grenzen überwinden, überschreiten, auch angesprochen wird. Ne?
Auf jeden Fall. Also auch das wird natürlich nur so gestreift. Ein Science-Fiction ohne KI ist ja nicht vorstellbar. Und gleichzeitig sind wir auch mitten am Rand dieses Experiments, das gerade mit uns gemacht wird, also was die KI betrifft.
Es werden ja schon in dem Duderstädter-Team Videos eingesetzt, vermutlich auch musikalische Elemente. Und beim Schauplatz Friedland ist auch sehr viel Bewegung mit im Spiel. Also Ausdrucksformen, die jetzt nicht unbedingt auf die Sprache angewiesen sind. Auch was die Bedeutung von Grenze, Grenzerfahrung angeht. Wenn man eine Grenze überwunden hat, sieht man sich plötzlich vielen weiteren Grenzen gegenüber. Das, was du auch, Franziska, am Anfang angesprochen hast, die Grenzen im Kopf. Im Umgang miteinander, ob das jetzt soziale, hierarchische sind, Ländergrenzen, Sprachgrenzen, Kulturgrenzen. Da versucht ihr dann so eine Form der Mehrstimmigkeit zu erkunden.
Mit Sicherheit ist das bei allen auch die Idee, glaube ich. Aber du beschreibst es ja in Friedland, das hat ja der Reimer de la Chevalerie und der Noé der Tänzer ist und Choreograf, eine andere Perspektive drauf genommen. Die haben genau etwas versucht, was nicht nur sprachlich ist, sondern mit Bewegung.
Und einander beobachten. Das macht nochmal den Wahrnehmungshorizont auf.
Ja, und es ist auch natürlich dem geschuldet, dass in Friedland ja viele Menschen sind, die des Deutschen einfach noch nicht mächtig sind. Und Bewegung ist natürlich da ganz wunderbar, weil das funktioniert ohne Sprache.
Zumindest ist das auch die Idee gewesen für den Workshop genau an diesem Ort. Aber der Ort bringt natürlich auch als Problem für ein Beteiligungsprojekt, das über Monate läuft, mit sich, dass man natürlich sich nicht darauf verlassen kann, dass Menschen bleiben und die am Anfang Interesse bekunden oder ein paar Mal mitmachen, auch nachher noch dabei sind. Nicht nur deswegen gibt es aber auch eine Videoarbeit dazu während dieser Performance von Friedland. Es gibt auch zwei Menschen aus Russland. Die einzigen, die jetzt noch da sind, die eben nicht Deutsch sprechen. Es ist dann am Ende doch eine sehr homogene Gruppe, die da tanzt. Aber vielleicht nicht so, wie Mensch das so erwartet. Mit sehr viel Mikrobewegung, einer sehr, finde ich, zarten, poetischen Art, als Nicht-Tanzende sich im Raum zu bewegen. Das ist ja auch eine Kunst, dass man sich gut anschauen kann. Und auch da muss ich wieder an diesen Satz denken von Pina Bausch. Es interessiert mich nicht, wie du dich bewegst, sondern was dich bewegt. Und ich würde sagen, das haben sie dort versucht und zeigen das auch. Und es gibt dort eher auch Musik. Eine Teilnehmende kann sehr schön singen. Und ich habe für die so ein Bossa Nova vorbereitet mit einer KI. Aber sie singt das. Fragen, lauter Fragen, die ich in die Gruppe schon ganz am Anfang gestellt habe, die tauchen da wieder auf und werden einfach mal gesungen.
Es wird ja auch beschrieben in dem Szenario ein Gefühl des Gefangenseins. Es heißt da über dieses Szenario Grenzdurchgangsraum. Und da gibt es auch dieses Motiv von einem inneren Gefängnis, also einer inneren Grenze, die schmerzt, die man aber auch nicht preisgeben kann, zu der man nicht sagen kann, dass die da ist, dass die eher so im Verborgenen noch lauert, auch auf dem Weg, sich zu verständigen oder einen Grenzraum oder eine Grenzregion zu erleben. Also da passiert noch eine ganze Menge mehr so im emotionalen Raum.
Ich meine, es werden in Friedland auch ganz abstrakte Fragen gestellt. Das Denken hat keine Grenzen, was macht das mit dem Denken? Der Wind hat keine Grenzen, was macht das mit dem Wind? Was ich für eine sehr schöne poetische Frage finde. Wir haben ja sehr schnell unsere eigenen Bilder, wenn wir Grenzen im Kopf hören oder vielleicht auch, keine Ahnung, bei Mitten am Rand, hoffentlich nicht ganz so doll, aber dass man sehr reflexartig auf bestimmte Grenzbilder im Kopf kommt. Und Friedland arbeitet, finde ich, schon auch sehr dagegen, gegen Klischees, die uns im Kopf passieren. Und dann so der Versuch, in dem Moment, wo man abstrakt ist, kann es ja auch immer ein bisschen beliebig werden. Ich finde, das ist so die Gratwanderung zwischen abstrakt und suchend, ergibt sich eben in der Komposition, die die beiden da versucht haben mit den Teilnehmenden, so eine schöne Suche mit dem Medium Tanz und dem Medium Film, also eine sich nicht übertrieben mit Sprache zu beschäftigen und so ein paar ganz klare, gesetzte Fragen zu stellen. Ich kann natürlich auch nur sagen, selbst beobachten, was ich da gesehen habe. Ich glaube, was da passiert und was vielleicht Erwartungshaltung auf eine schöne Art auch unterwandert. Und vielleicht nicht auch unbedingt das ist, was man von einer Bürgerbühne erwartet oder so.
Gerade was so die medialen Elemente angeht, also nicht ohne Grund steht da auch ein Fernsehgerät. Ich würde fast sagen, im Weg, weil die Frage stellt sich ja auch, was nehmen wir jetzt als Medienkonsumenten für Grenzerfahrungen wahr, wenn wir über Konflikte und Fluchtbewegungen Reportagen sehen. Da werden wahrscheinlich auch eine Menge Stereotypen angesammelt, die man jetzt in so einem Projekt mal durchdringen kann.
Auf jeden Fall kann man es versuchen, ne? Was ich sehr schön finde, was du gerade gesagt hast, eigentlich die Metapher, dass einem ein Fernsehapparat im Weg stehen kann und insofern eine Grenze sein könnte, genauso wie dieses andere kleine Viereck, das wir immer mit uns rum vor dem Kopf tragen, was eben auch ein kleiner Fernseher natürlich ist. Was macht das mit dem Denken, wenn wir keinen mehr hätten? Das ist natürlich auch eine dramaturgische Überlegung. Aber es ist grenzenlos, das Thema. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung gewesen.
Und natürlich hat der Fernseher einen sehr praktischen, pragmatischen Grund, weil wir nämlich von Anfang an davon ausgegangen sind, dass nie alle oder nicht alle Menschen zur Premiere oder zu den Vorstellungen da sein werden. Also gerade in der Friedland, wo die Leute, die sind ja da ein paar Wochen und dann auch wieder weg. Und das war natürlich ein großer Wunsch, dass wir die trotzdem mitnehmen können ins Projekt und dass wir die dann im Fernseher haben, im Video.
Und das dann sehen können.
Genau, also dass sie trotzdem mit dabei sein können.
Die dritte Spurensuche, mit der du, Franziska, zu tun hast, wird nach Gleichen und das heißt Willkommen im Komfortzonenrandgebiet.
Also das gefällt mir gar nicht so. Dieses Komfortzonenrandgebiet, das ist ein Aspekt davon. Und wir haben da auch mal ganz am Anfang bei der Konzeption viel darüber gesprochen, über das Komfortzonenrandgebiet. Was uns interessiert hat, ist natürlich mehrerlei Grenzen. Idyllisch ist es da, es ist wirklich zum Teil sehr schön. Und es ist wirklich, sind wirklich auch da Dörfer, die, wo man das Gefühl hat, die sind intakt. Da gibt es Struktur, da gibt es Menschen, die was bewegen wollen, da läuft was. Aber diese Komfortzone, das ist ja nur ein Teil. Man kann sich dahin zurückziehen, aber was ist die wo ist die Grenze von dieser Komfortzone? Was kommt nach der Grenze? Und was gibt es dann sonst noch für Grenzen? Nämlich diese eklatante Nähe zu der früheren innerdeutschen Grenze. Ne?
Wobei, ihr macht ja eine Wendung auch, was man so mit dem Thema Grenze verbindet, an Hindernissen, die zu überwinden sind. Ihr sprecht ja auch das Thema natürliche Grenzen an, die nicht als Grenzen empfunden werden, sondern wo die Landschaft halt sich verändert. Und dann ist halt ein Hügel im Weg oder ein Flusslauf, da muss man sich erstmal einen Übergang schaffen. Also solche Aspekte, die auch mit Grenze zu tun haben.
Ja, wenn der Berg vor der Nase ist, siehst du nicht mehr, was hinter dem Berg ist, klar. Das stimmt, aber letztlich, die wirklich, glaube ich, Grenzen, auf die es in der Gruppe ankommt, sind diese individuellen, persönlichen Grenzen, dieses Rausgehen aus diesem Safe Space, etwas wagen, etwas tun oder eben nicht. Und was sagen die anderen, wenn man es tut? Die nämlich im Dorf immer zugucken und diese Nähe zu dieser früheren Grenze. Und da gibt es natürlich die Älteren der Gruppe oder die da lange gelebt haben, sind ja auch viele zugezogen, die haben natürlich eine sehr wache Erinnerung, wie das war, als da die Grenze war.
Erinnerungsorte, ja. Grenzstimmungen werden ja auch reflektiert und angesprochen. Genau. Genauso wie alte Dachböden mit Requisiten, nenne ich sie mal, von früher, die eine besondere Bedeutung haben für einen Grenzraum oder eine Grenzregion.
Diese Dachbodengeschichte, die wird ja erzählt und erlebt von 2 11-Jährigen. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, wie das früher war oder was diese Grenze bedeutet hat.
Los geht's in der Geschichte mit Lieblingsorten. Also in einem vermeintlich idyllischen Raum hat man einen besonderen Ort für sich. Das kann die Bank vor der Tür sein oder eben für die Kids der Dachboden. Das kann auch irgendein Urlaubsort in den Alpen sein. Also erstmal so Lieblingsorte, in denen man sich wohlfühlt und auch seine Sehnsüchte unterbringen kann. Die werden am Anfang so ein bisschen abgerufen. Dann nimmt die Reise ihren Verlauf eben über dieses Vertraute mit der Landschaft und der unmittelbaren Umgebung hin zum grünen Band, das es entlang der Grenze letztendlich auch Naturrefugien gegeben hat.
Gibt, seit es diese Grenze nicht mehr gibt. Das ist ja erst seit der Wende.
Schon, aber die Reservate haben sich eben zwischen den Stacheldrahtverhauen gebildet.
Der NABU hat da ganz viele Flächen erworben auch, dass man das zum Naturschutzzone machen kann. Während der beiden deutschen Staaten, als sie existiert haben, war das nicht so schön.
Aber es ist auch nicht das Einzige natürlich, worüber ihr erzählt.
Nein.
Es geht jetzt nicht nur um den Osten oder so.
Was mit dir passiert, wenn du an der Grenze bist?
So von dem grenznahen Refugium hin zur echten Grenze, wird sozusagen dieser Weg. Und dann auch zu dem Gedanken, wo sind meine inneren Grenzen? Also eigentlich wieder zurück an den Anfang. Was habe ich für Grenzen im Kopf und im Gemüt?
Genau. Wie flexibel, wie beweglich bin ich hier in der Birne auch? Also an der Grenze kommen die an ihre persönliche Grenze.
Mitten am Rand, den Titel, den ich eigentlich entwickelt habe, es war genau dieses Gefühl, wir sind doch mitten in Deutschland. Wir sind jetzt nicht automatisch vor allem im Osten oder nahe des Osten oder so, am Rand, in Anführungszeichen, des Nervenzusammenbruchs, schon trotzdem. Immer wieder, obwohl wir in Deutschland leben und trotz unserer Privilegien. Mich beschäftigt das, dass wir in Deutschland so unzufrieden sind und so viel klagen und auch anscheinend oder behaupten, dass wir an unsere Grenzen kommen dauernd oder dass andere uns an unsere Grenzen bringen, wo wir eigentlich sehr viel Platz und Raum haben, gerade in Relation zu allen möglichen anderen Ländern und als drittreichstes Land der Welt und so. Ich persönlich wollte das natürlich auch nie moralisch aufreißen, aber daher kommt auch ein bisschen der Titel. Mitten am Rand ist auch du und auch ich. Wir befinden uns vielleicht in der Mitte der Gesellschaft, aber es kann ganz schnell gehen und dann sind wir am Rand. Da reicht eine Krankheit oder es reicht Geldverlust oder. Aufgehoben zu sein ist etwas Schönes, das darf man auch feiern und auch die Schönheit und die Idylle, das darf man alles feiern und auch benennen und sich bewusst machen und dankbar sein ist ja auch ganz wichtig für die Gesundheit, aber es ist eben trotzdem gefährdet. Manchmal ist man vielleicht auch nicht dankbar genug, das kann schon auch sein.
Aufgrund der jahrelangen Wanderungen mit Projekten, ihr hattet das ja vorhin schon angesprochen, sind da auch alte, vertraute Mitspielende mit an Bord?
Ja.
Wie ist es denn so ergangen? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht, was so das Motiv Grenz im Kopf angeht? Weil die müsst ihr ja dann auch aufmachen.
Ich kann jetzt nur von meiner Gruppe sprechen. Die sind ja alle sehr wach und sind ja sehr viele aktive Leute da in dieser Gemeinde und die waren sehr, sehr bereit. Erst dachten wir, das ist überhaupt kein Problem. Diese Grenze, diese nahe Grenze, die spielt gar keine Rolle. Es geht wirklich sehr viel mehr um das Persönliche, um das Individuelle. Und da ist jemand, der spritzt oder da ist jemand, der irgendwie dauernd Krach macht. Und dann haben wir aber sehr, sehr viel geredet, die ganzen Proben über eigentlich. Also plötzlich haben wir gemerkt, dass eben diese Grenznähe doch nicht so ohne ist. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie so ein kollektives Unterbewusstsein ploppt ab. Plötzlich so hoch, was mich sehr erstaunt hat. Da kamen dann sehr persönliche Geschichten, die jetzt auch im Stück drin sind zum Teil. Große Auseinandersetzungen auch zum Beispiel über ein Lied, was verwendet wird da. Wo auch interessant war, dass die meisten Leute das gar nicht wussten oder dass sie es so unterschätzt haben. Und es gab dann auch ziemlich Sprengstoff in der Gruppe und auch in anderen Gruppen. Genau. Da haben wir uns sehr lange damit beschäftigt.
Gemeinsames Chorlied anstimmen. Genau. Und das soll dann das Wandern ist des Müllers Lust genau. sein. Unabhängig ob von Franz Schubert als Kunstlied.
Ist es natürlich auch.
Ist es auch instrumentalisiert ja. worden während der ganzen NS-Terrorjahre, so das Volkstümeln, der Gemeinschaftliche.
Genau.
Ja, aber in so einem Team zu arbeiten, ist ja auch eine Grenzerfahrung für alle Absolut. Beteiligten. Ja? So, was kommt da auf uns zu? Wozu bin ich bereit?
Und die Grenzerfahrung ist ja auch, also etliche Leute aus unserer Gruppe hatten Theatererfahrung. Diese Art des Arbeitens, dieses Suchende, dieses immer wieder, dieses Suchen, dieses Verhandeln, dieses kein Text haben, kein Stück haben, das hat viele sehr, sehr verunsichert. Und dazu kommt noch, dass es gerade in unserer Gruppe, aber auch in anderen Gruppen, viele Leute zu vielen Proben nicht konnten und auch zu vielen Vorstellungen nicht kommen. Das heißt, wir werden bei jeder Vorstellung, also die gleichen Gruppe, ein anderes Stück spielen. Das ist unglaublich anspruchsvoll und das strengt die Leute sehr an.
Aber es bedeutet auch für das Publikum, das aufmerksam ist und eine neue Erfahrung machen will, kommt zu allen drei Orten. Ihr werdet dreimal ein ganz anderes Stück sehen. Vor allem auch, weil die Orte sehr unterschiedlich genau. sind. Also der Werkraum in Göttingen, das wird ja der Aufschlag sein am 4. Juli. Das ist eine klassische Studiobühne, Theaterraum mit Lichtmöglichkeiten und allem Möglichen. Wir werden jetzt auch nicht so massiv zaubern, aber da kann man ein bisschen mehr zaubern. Und dann haben wir das neue Museum in Friedland. Das wird ja die Einweihung dieses Gebäudes quasi sein als größere Veranstaltung mit Publikum. Ein sehr clean wirkender Raum, der ist noch nicht besetzt mit irgendwas, was auch seine Schönheit ausmacht, was auch stark so einen bildende Kunstcharakter hat. Und dann haben wir die Scheune Rittmarshausen, die schon wieder sehr spiegelt. Genau, die spiegelt eher schon wieder, wir sind auf dem Dorf noch mehr als die anderen. Und dann gibt es natürlich noch Duderstadt. Da sind wir in so einem Möbelbettenraum, die gab es. Verkauft dort sehr preiswert Möbel, so wie wir das hier auch kennen von der Brockensammlung. Dieser Raum ist voll mit Besetzung, mit Möbeln, auf denen Menschen gelebt haben, Schränken und so weiter. Also genau das Gegenteil von Friedland. Und in all diesen jeweiligen Settings wird dieses Stück auch jeweils mit unterschiedlichen Modulen über die Bühne, den Raum, die wie auch immer geartete Bühne gehen. Und ich glaube, das ist schon spannend. Ich meine, es ist natürlich eine Herausforderung, die Vorstellung, man würde wirklich dreimal kommen, Wahrscheinlich würde man dann auch noch mal eine Gruppenkarte verkaufen können.
Aber alle drei Spuren suchen, wie unterschiedlich sie gestaltet sind und was sie so an Motiven posieren lassen, verändern sich ja dann mit jedem Ort nochmal.
Na, selbstverständlich. Auch die Wirkung der Texte wird sich verändern und die Wirkung von visuellen Ideen, die im Raum sind, wie ein Lied klingt, alles ändert sich durch die Räume. Da sind wir ja selber neugierig, was das dann macht. Aber es ist, finde ich, auch schon interessant, weil jetzt Franziska hat ja sehr theaterpädagogisch gearbeitet, sehr klassisch, sehr entlang an dem, was man dann macht. Texte finden, Gespräche führen, Texte schreiben lassen, Proben, Warm-ups und solche Sachen. Und in der Duderstein-Gruppe, da ist es so richtig, Regietheater hat da schon ein bisschen stattgefunden. Mit dem Regisseur Hans Kaul, der auch viel an den Texten gearbeitet hat. Da war ja mehr die Fiktion im Mittelpunkt. Das, was auch natürlich beschützt Spielende, die zum ersten Mal oder nicht oft auf der Bühne stehen. In Wiedland ist es nochmal eine sehr theoretisch-körperliche Suche auch gewesen. Also wieder ein ganz eigener Weg, der vielleicht auch mehr über so eine performative Herangehensweise funktioniert hat.
Und wo es dann sich so die reflektierende Ebene anschließt. Da geht es dann eher auch um das sinnlich Erfahrbare, was so die Grenzen im Kopf angeht. Ob man jetzt drüber nachdenkt oder ob man einfach mal zulässt, dass man bestimmte Stimmungen als sehr offen oder sehr bedrängend erlebt.
Also bestenfalls ist das Ganze eine sinnliche Erfahrung. Es ist jetzt nicht die intellektuelle Auseinandersetzung. Das liegt auch in der Natur der Sache. Mit so vielen Menschen zu arbeiten, so unterschiedlichen Personen, die sich auch nicht kennen und nicht oft auf der Bühne stehen, da sucht man ja, was können sie da bieten, womit fühlen sie sich wohl, was möchte ich überhaupt angucken. Das wird das Experiment sein. Man weiß es ja nie vorher, was passiert. Aber ich würde versprechen, dass es Erwartungen wieder läuft auf eine gute Art. Von Bürgertheater und Lautstärke und Plot und Story. Das ist schon sehr heterogen. Mhm.
Und eben, wenn man über einen Zaun guckt, über eine Grenze, über ein Hindernis, über Vorbehalte, über was auch immer erwartet, dass man dann plötzlich auch wieder ein Neuland entdeckt.
Ich sehe immer mehr Stücke als Impulsreferate. Ich gucke mir das an und dann gehe ich hinterher mit meinen Freundinnen oder Familie, Bekannten, wem auch immer, mit dem ich im Stück war. Und dann stelle ich hoffentlich mehr Fragen, als dass ich hinterher einfach nur meinen Daumen hoch oder runter mache, sondern habe meinen Kopf geöffnet und habe keine Lust mehr auf meine Grenzen. Das fände ich toll. Also wenn das Ergebnis ist, ich habe da gar keine Lust, eine Grenze zu ziehen und auch gar keine Lust, was doof zu finden. Und doof finden kann man immer was und gut finden kann man immer was. Ne? Mehr kann man eigentlich in der Kultur gar nicht anbieten.
Aber man kann was entdecken.
Genau.
Und sich berühren lassen.
Hoffentlich.
Dann auf gutes Gelingen und danke fürs Gespräch.
Dankeschön.